Diese Ausgabe von Wir reden mit wird von Grant Thornton präsentiert. Grant Thornton. Starke Zukunft statt Status Quo. Generationswechsel. Wir optimieren Ihre Nachfolge vermögensbewahrend, steuerschonend und nachhaltig.
Wenn wir in der Redaktion des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien Personalmeldungen schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann reden wir üblicherweise über sehr lange Zyklen. Denn in dem Fall, den sich ja viele operativ tätige Familienunternehmer wünschen, nämlich dass es mit der innerfamiliären Nachfolge klappt, dann passieren die Wechsel ja womöglich in sehr großen Abständen, manchmal nur alle 30 oder sogar 40 Jahre. Das betrifft aber natürlich nur eine verschwindend geringe Anzahl von Jobs im Familienunternehmen. Schon wenn man familienexternes Führungspersonal in der Geschäftsführung oder im Vorstand hat, ist die Frequenz wahrscheinlich viel höher. Und wenn man dann den Blick auf die gesamte Belegschaft ausweitet, dann kommt man auch im Familienunternehmen quasi aus dem HR-Thema gar nicht mehr raus. Das soll heute unser Thema sein. Wie gehen Familienunternehmen mit den Themen Fachkräftesituation, Recruiting und Weiterbildung um? Wo liegen Chancen und Herausforderungen? Und welche Rolle spielt auch die Unternehmerfamilie in diesem Zusammenhang? Damit herzlich willkommen, liebe Menschen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für das Thema HR im Familienunternehmen habe ich heute zwei Gäste im Podcast, mit denen ich über Fragen rund um das Thema sprechen darf, und ich darf sie ganz kurz vorstellen. Bei mir im virtuellen Studio ist heute Sonja Fischer. Sie ist Global Head of HR beim Familienunternehmen Schmidt und Clemens. Herzlich willkommen, Sonja Fischer.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
Und als zweiten Gast begrüße ich Hanna Bischoff. Sie ist Leiterin des Jobportals Karriere im Familienunternehmen und wird uns ein bisschen aus der übergeordneten Perspektive erzählen. Herzlich willkommen, Frau Bischoff.
Hallo, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Im Jahr 2021 gab es eine Studie, die hieß Hidden Champions in Nordrhein-Westfalen, unter anderem vom Wirtschaftsministerium in NRW, herausgegeben. Und darin kommt auch das Familienunternehmen Schmidt und Clemens vor, eben als Hidden Champion aus NRW. Das Gute an den Hidden Champions ist ja, dass sie in ihrer Branche eine sehr hohe Relevanz und auch eine hohe Bekanntheit haben, oft Weltmarktführer in ihrem eigenen Segment sind. Das Problem mit den Hidden Champions ist ja, sie sind hidden. Also viele Leute kennen sie auch nicht, und ich behaupte einfach mal, dass das mit Schmidt und Clemens auch so ist. Frau Fischer, für alle, denen der Name noch nichts sagt, was macht Schmidt und Clemens?
Ja, genau. Schmidt und Clemens ist tatsächlich auch Weltmarktführer für Rohrsysteme in der petrochemischen Industrie. Wir produzieren mit weltweit etwa 1200 Beschäftigten an vier verschiedenen Standorten, hier in Deutschland, im Oberbergischen, in Spanien, in Tschechien und in Malaysia. Wir haben dann noch ein Vertriebsbüro in Houston, Texas. Und dazu ein weltweites Netzwerk von Agenturen und Kontakten. Und zu unseren großen Kunden gehören Unternehmen aus der erdölverarbeitenden Industrie. Ja, und unsere Rohre, die befinden sich eben in den Öfen zur Aufarbeitung von Erdölderivaten weltweit. Das heißt, wir betreiben hier ein reines B2B-Geschäft. Das heißt, der Endverbraucher wird uns tendenziell tatsächlich eher nicht kennen.
Ja, das ist ja schon eine ganz wichtige Frage für das Thema Fachkräftegewinnung. Lassen wir uns kurz verbleiben bei dem Thema. Schmidt und Clemens beschreibt sich selbst als Familienunternehmen, und wir als Redaktion des Wir-Magazins für Unternehmerfamilien beschäftigen uns ja mit dem Thema jeden Tag. Deswegen wissen wir leider zu unserem Leidwesen, dass es dafür gar keine richtig abschließende Definition gibt. Deswegen vielleicht auch direkt am Anfang mal die Frage an Sie. Warum ist Schmidt und Clemens ein Familienunternehmen? Welche Rolle hat die Familie im Unternehmen?
Unser geschäftsführender Gesellschafter, der Herr Jan Schmidt-Kreyer, ist seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung. Und wir haben noch zwei weitere Familienangehörige, die bei uns im Beirat sitzen. Und daneben gibt es natürlich auch noch den Gesellschafterkreis, der sehr aktiv auch Interesse zeigt am Unternehmen, an der Entwicklung. Aktiv, also wirklich hauptamtlich aktiv, ist tatsächlich ausschließlich Herr Schmidt-Kreyer derzeit. Und er hat sich mir gegenüber immer sehr interessiert gezeigt, seit ich im Unternehmen beschäftigt bin, was die ganze Bandbreite unserer Personalthemen betrifft. Wir haben hierzu einen sehr offenen und auch regelmäßigen Austausch und ihm liegt seine Belegschaft besonders persönlich am Herzen. Wir haben beispielsweise mit einem regelmäßig stattfindenden Frühstück mit der Geschäftsführung, zu dem wir jeweils 12 Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen einladen, was bei uns auch sehr gut angenommen wird, eine Plattform geschaffen, um den Dialog gerade zwischen der Unternehmerfamilie, in dem Fall mit Herrn Schmidt-Kreyer, und den Beschäftigten am Standort zu stärken und auch weiter auszubauen. Und ich weiß, dass er dieses Angebot sehr schätzt persönlich, weil ihm eben die Menschen hier sehr wichtig sind.
Sichtbarkeit der Familie ist ja ein sehr wichtiges Thema, vielleicht, wo Sie jetzt schon das Thema Beschäftigte bzw. Fachkräfte angeschnitten haben. Es ist ja eine technisch anspruchsvolle, stark, oder ich stelle mir vor, stark innovationsgetriebene Branche, in der Sie da unterwegs sind. Vielleicht könnten Sie uns mal Ihre Einschätzung geben zur Situation von Schmidt und Clemens im Wettbewerb um Fachkräfte. Also zum Beispiel mal ganz schlicht gefragt, wen brauchen Sie denn eigentlich bei Schmidt und Clemens?
Ja, gerne. Wir sind im Oberbergischen schon ein bekannter und angesehener Arbeitgeber, weil wir auch schon sehr lange hier am Standort aktiv sind, also um die letzte Jahrhundertwende. Wir bieten auch eine Vielzahl von möglichen Aufgabenbereichen an und wir haben einen guten Ruf, also als zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber. Das ist in der heutigen Zeit auch ein wesentlicher Vorteil, denke ich, denn Menschen bauen nach meiner Erfahrung weiterhin sehr stark auf Sicherheit und ein gutes Unternehmensumfeld. Und wir brauchen Beschäftigte sowohl im gewerblichen Bereich, das ist sicherlich auch unser Schwerpunkt im Recruiting hier. Das sind von Anlernjobs bis zu hochspezialisierten Fachkräften die gesamte Bandbreite. Aber auch administrative Tätigkeiten bilden wir hier in allen bekannten Disziplinen am Standort ab.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon das Thema regionale Verankerung, Bergischer Kreis gesagt. Vielleicht könnten wir da, also weil natürlich im Bergischen Land sehr viele Familienunternehmen sitzen, die auch viele metallverarbeitende Unternehmen ja zum Beispiel, ist das eher ein Pro oder eher ein Contra, weil eben die Region auch bekannt ist, dafür diese Fachkräfte zu suchen oder weil der Wettbewerb so eng ist?
Ich glaube, das kann sowohl als auch sein. Also dadurch, dass es uns wirtschaftlich derzeit wirklich sehr, sehr gut geht und wir auch glücklicherweise überhaupt keine Schwierigkeiten beispielsweise mit Kurzarbeit haben, was leider eine ganze Reihe anderer Unternehmen aktuell ja doch betroffen hat, da haben wir eben auch einen sehr guten Ruf im Bewerbermarkt. Und für viele Funktionen haben wir auch derzeit tatsächlich noch ausreichend viele interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Wir merken aber, dass das schwieriger wird, gerade wenn es um sehr spezialisierte Funktionen geht. Da braucht es dann auch schon mal etwas länger, bis wir eine geeignete Person gefunden haben. Durch die Regionalität ist es sicher für uns auch einfacher, Menschen längerfristig zu binden, weil eben ein hoher Bezug zur Region besteht. Und trotzdem müssen wir uns ja auch überregional umschauen, um zu schauen, wo wir denn möglicherweise dann Fachkräfte rekrutieren können, die wir eben aktuell aus der Region leider nicht beziehen können.
Und Sie haben ja gerade auch über die verschiedenen Auslandsstandorte von Schmidt und Clemens gesprochen, Spanien, Tschechische Republik, Malaysia. Welche Rolle oder welche Herausforderung ist für Sie auch das Thema internationale Fachkräftegewinnung?
Das wird sicherlich auch künftig nochmal stärker bei uns in den Fokus kommen. International haben wir beispielsweise im vergangenen Jahr eine Kollegin von unserem spanischen Standort für eine administrative Funktion hier in Kaiserau gewinnen können. Hier haben wir dann neben der fachlichen Einarbeitung auch sehr stark persönlich unterstützt und auch unterstützen müssen, beispielsweise durch einen etwas umfassenderen Relocation Service. Und wir beschäftigen uns gerade auch verstärkt mit der Integration beispielsweise ukrainischer Flüchtlinge. Und wir freuen uns, dass wir hier bereits den ersten ukrainischen Auszubildenden für den kommenden Herbst gewinnen konnten. Wir haben zudem einen malaiischen Auszubildenden hier bei uns in Kaiserau. Es gibt also schon die ein oder andere internationale Recruiting-Aktivität. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier das noch ausbauen können, dass wir dann noch besser und auch noch vielfältiger werden können und künftig auch werden müssen.
Für diejenigen unserer Zuhörer, die vielleicht jetzt so wie ich auch nicht quasi ganz genau die Abläufe bei Ihnen im Unternehmen kennen und auch die technischen Herausforderungen und da entsprechend auch die Bedarfe. Es ist ja doch auch immer wieder die Rede davon, dass mit einer Veränderung des Prozesses oder des Herstellungsprozesses als solchen durch die Digitalisierung ein Teil des Personalbedarfs in Zukunft auch kompensiert werden wird. Jetzt stelle ich mir Metallverarbeitung zur Rohrherstellung für die petrochemische Industrie ein ziemliches Hands-on-Gewerk vor. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen, wie sozusagen, welche, ob es Strategien gibt, den Personalbedarf zum Beispiel durch Digitalisierung der Prozesse zu senken.
Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sich unsere Altersstruktur entsprechend darstellt und zeigt, dass wir in den kommenden 10 Jahren auch einen spürbaren Teil unserer langjährigen Beschäftigten in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden müssen. Nichtsdestotrotz, wir sehen eher, dass wir künftig andere Aufgaben haben werden als weniger. Das heißt, unser Personalentwicklungsbereich unterstützt da diese Entwicklung mit entsprechenden Trainings und Weiterbildungen, zum Beispiel auch mit einem breiteren Einsatz von Lean-Management-Techniken in der Produktion. Ich denke jedoch eher, dass wir uns auf die Qualifikation unseres Bestandspersonals fokussieren werden, damit wir die Kollegen dafür fit machen können, die geänderten Anforderungen durch automatisierte Prozesse beispielsweise besser unterstützen und begleiten und auch weiter ausfüllen zu können. Im Moment sehen wir tatsächlich noch keinen Bedarf einer Reduktion, weil die Reduktion findet ja mehr oder weniger automatisch statt. Und wir sind froh über die Kollegen, die da sind, dass wir dann auch da neue Herangehensweisen an Arbeitsplätze, neue Aufgaben, die wir übertragen möchten, auch sicherstellen können.
Danke. Frau Bischoff, vielleicht kommen wir mal sozusagen über jetzt den konkreten Case hinaus zu einer größeren Einordnung. Wenn man mal in Generationen denkt, und Frau Fischer hat uns gerade von Jan Schmidt-Kreyer, dem aktuellen geschäftsführenden Gesellschafter, erzählt. Der Vater von Jan Schmidt-Kreyer ist Christoph Schmidt-Kreyer. Er übernahm die Firma Ende der 60er Jahre und führte sie als geschäftsführender Gesellschafter bis 1998. Und 2006 trat dann eben sein Sohn Jan in die Unternehmensleitung ein. Das ist natürlich jetzt ein großes Bild. Trotzdem würde ich versuchen, diesen Vergleich mal aufzumachen. Wenn man mal diese beiden Settings, also bis in die 90er Jahre und dann ab schon den ja so mittelspäten 2000er Jahren, das mal vergleicht. Wie hat sich die Fachkräftesituation zwischen diesen beiden Generationen auch gewandelt?
Ja, da würde ich zuerst mal sagen, ist natürlich wirklich ein hochkomplexes Thema. Die Entwicklung vom Arbeitsmarkt seit Ende der 60er, da hat sich wirklich einiges getan. Und ja, da spielen auch wirklich unterschiedlichste Faktoren mit rein, wo man jetzt wirklich recht lang drüber sprechen könnte. Aber ja, um es mal kurz einzuordnen, kann man stark vereinfacht sagen, dass Christoph Schmidt-Kreyer das Unternehmen übernahm in einer Zeit, wo ganz klar die Arbeitgeber den Ton angeben konnten. Genau, wenn man dann historisch vielleicht das Ganze nochmal kurz einordnet, also in den 50er und 60er Jahren gab es ja als direkte Folge vom Zweiten Weltkrieg in Deutschland schon mal einen großen Fachkräftemangel. Damals hat Deutschland dann eben viel Gast- und auch Saisonarbeiter geworben. Und dann mit Eintritt von der Babyboomer-Generation in den Arbeitsmarkt, das war dann in den 70er und 80er Jahren, hat sich das Ganze nochmal verändert. Es sind eben deutlich mehr Arbeitnehmer in den Markt eingetreten. Das kam eben zum einen dadurch, dass diese Jahrgänge sehr geburtenstark waren. Und zum anderen hat es sich aber auch immer mehr normalisiert, dass Frauen erwerbstätig wurden. Folglich führte Christoph Schmidt-Kreyer das Unternehmen in sehr rosigen Zeiten, wenn man es jetzt aus Arbeitgebersicht sieht. Es hat eben die Wirtschaft geboomt und auf eine Stelle haben sich ja sehr viele qualifizierte Fachkräfte beworben, sodass man sich in der Regel die Arbeitnehmer mehr oder weniger aussuchen konnte. Wenn man es jetzt halt aus der anderen Perspektive betrachtet, also aus Arbeitnehmersicht, waren die Zeiten natürlich dann nicht immer ganz so einfach, denn jede Bewerbung war mehr oder weniger ein Konkurrenzkampf und trotz steigender Konjunktur und eben auch der stetig wachsenden Zahlen an Erwerbstätigen ist dann der Anteil der Arbeitslosen in dieser Zeit damals auch gestiegen, einfach weil es nicht genug Stellen für alle Menschen gab, die eben dann ins Berufsleben eingetreten sind. Was dann natürlich ein weiterer Faktor ist, dass sich dann immer mehr auch die Berufsfelder verändert haben. Also ab den 90er Jahren kam natürlich dann mit Internet, PC nochmal ein recht großer Shift in der Arbeitswelt. Und als dann eben Jan Schmidt-Kreyer das Unternehmen übernommen hat, wurden demnach eben auch schon andere Anforderungsprofile gesucht, also schätzungsweise verstärkt dann eben auch ITler. Und ansonsten kam aber auch erstmal man in eine Arbeitgebermarktsituation. Es war aber schon abzusehen, dass es zu einem Wandel zum Arbeitnehmermarkt kommen wird. Also von daher können Unternehmen jetzt auch nicht sagen, es kam total überraschend, sondern es war auch schon absehbar. Dann eben der Arbeitnehmermarkt, der jetzt heute herrscht, ist natürlich stark durch den demografischen Wandel bedingt, einfach weil nicht ausreichend junge Menschen nachkommen, um eben die Babyboomer-Generation zu ersetzen, die jetzt langsam eben immer mehr ins rentenfähige Alter kommen. Und auf der anderen Seite spielen eben natürlich nach wie vor auch Faktoren wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit damit rein, weil diese Faktoren eben auch ein Umdenken bei den Universitäten und Ausbildungsberufen hervorrufen, sodass man da eben natürlich auch andere Fachrichtungen einschlagen muss, um die Leute auszubilden. Sowas dauert aber halt auch seine Zeit. Von daher wird es eben auch noch eine Zeit dauern, bis dann eben auch die nötigen Profile da wieder auf dem Markt sind. Und um es jetzt vielleicht nochmal kurz am Ende zusammenzufassen, ist es eben heute so, dass sich die Unternehmen bei den Bewerbern bewerben müssen und wird auch zukünftig erstmal noch so bleiben. Und die Zeiten, in denen man sich eben mehr oder weniger die Besten rauspicken konnte, sind jetzt eben erstmal vorbei.
Frau Bischoff hat gerade gesagt, in der vorherigen Generation konnten sozusagen die Arbeitgeber noch den Ton setzen. Sie setzen ja heute immer noch Töne, sie kommunizieren ja. Und da würde mich eben interessieren, genau wie in dieser Fachkräftesituation, die wir jetzt ja beschrieben haben, Sie konkret sozusagen mit der Familie als Asset umgehen. Sie haben gerade gesagt, dass es für die Beschäftigten, die Schmidt und Clemens schon hat, eine hohe Sichtbarkeit der Unternehmerfamilie gibt. Klar, die sind ja auch schon da. aber da würde mich tatsächlich interessieren, inwiefern quasi in der Fachkräftegewinnung oder in der Kommunikation darum herum die Sichtbarkeit oder die Tatsache, dass es eben eine Unternehmerfamilie gibt, ein Asset ist, weil sie engagieren sich ja unter anderem beispielsweise beim Karrieretag Familienunternehmen, das ja explizit so heißt. Also vielleicht können Sie uns da kurz einen Einblick geben, ob Sie dieses Asset bewusst spielen und vielleicht auch stärker als früher.
Also das wir tatsächlich ein familiengeführter Betrieb sind und dass es der Inhaberfamilie auch wirklich wichtig ist, das Unternehmen auch langfristig zukunftsfähig aufzustellen. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, denn auch wenn sich die Anforderungen der nachrückenden Generationen jetzt zumindest nach unserer Erfahrung gewandelt haben, ist Sicherheit und Stabilität und vor allen Dingen Sicherheit in Bezug auf den Arbeitsplatz immer noch sehr wesentlich. Und die Unternehmerfamilie, die achtet schon sehr darauf, dass unsere unternehmerischen Entscheidungen auch tatsächlich so getroffen werden, dass wir Stabilität auf der einen Seite, aber durchaus auch Innovation und Neuerungen auf der anderen Seite haben. Und wenn ich mir anschaue, dass wir zum Beispiel ja auch an dem Karrieretag Familienunternehmen auch teilnehmen, das ist für unseren Inhaber absolut selbstverständlich und auch persönlich sehr wichtig, dort auch selbst vor Ort zu sein und ein Gesicht zu zeigen und wirklich direkt nah dran zu sein an potenziellen neuen Beschäftigten. Das machen wir also durchaus auch sehr bewusst so, dass wir eben als Arbeitgeber auch gerne ein Gesicht haben möchten und es nach außen zeigen wollen.
Tatsächlich kann man sozusagen das Gesicht von Jan Schmidt-Kreyer an verschiedenen Stellen sehen. Schmidt und Clemens ist unter anderem langjähriger Partner des Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach. Ich kann vielleicht den Hörern, die es noch nicht wissen, sagen, das Familienunternehmen sitzt in Lindlar. Das ist sozusagen im Dreieck zwischen Engelskirchen, Wipperfürth und Gummersbach, für den Fall, dass das irgendjemandem jetzt mehr sagt, aber immerhin Gummersbach Handball. Also da ist natürlich die Sichtbarkeit in der Region für Sie groß. Sind die Effekte von solchen Engagements für Sie messbar auf irgendeine Art und Weise?
Das hoffen wir, künftig noch stärker messbar für uns machen zu können. Denn wir haben im letzten Jahr eine neue Employer Branding Kampagne entwickelt und das auch in Zusammenarbeit mit dem VfL Gummersbach. Das ist unsere neue Kampagne Dein großer Wurf. Denn hier besteht ja schon eine langjährige Verbundenheit auch zum Verein. Und wir glauben auch daran, dass jeder seinen großen Wurf tatsächlich machen kann. Das war uns schon sehr wichtig, da eine hohe Passgenauigkeit auch zu entwickeln. Und insbesondere auch ein Job bei uns kann ja durchaus ein großer Wurf sein. Und dementsprechend haben wir uns genau deshalb aufgrund der Regionalität, aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit und Kooperation ja auch dazu entschieden, das nochmal deutlicher und sichtbarer zu machen. Und die Ergebnisse aus dieser neuen Kampagne, die hoffen wir auch jetzt zügig wirklich konsequenter auswerten zu können.
Und wenn wir jetzt einmal noch über die Regionalität hinaus denken, weil gerade jetzt beispielsweise der Karrieretag ist ja auch ein Event, was an wechselnden Orten in der Bundesrepublik stattfindet. Und Sie sind ja jetzt nicht nur dabei, wenn es in der Nähe ist, sondern durchaus auch bundesweit. Wie bekommen Sie oder begeistern Sie die Leute, die Sie dort kennenlernen, für Lindlar?
Ja, also derzeit ist die bundesweite Personalsuche tatsächlich für uns noch Ausnahme, auch wenn wir uns natürlich auf entsprechenden Plattformen tummeln, ausschreiben, auch überregional, wie Sie richtig sagen, an entsprechenden Rekrutierungsveranstaltungen teilnehmen. Die meisten neuen Kolleginnen und Kollegen kommen aber tatsächlich weiterhin noch aus der Region. Ich selbst bin letztes Jahr aus Frankfurt ins Oberbergische, aber umgezogen und ein neuer Kollege, den wir auch Ende letzten Jahres eingestellt haben, ist aus Aachen zu uns gekommen. Von unseren etwa 650 Beschäftigten am Stammsitz wohnen aktuell etwa 30 außerhalb eines Radius von rund 30 Kilometer Luftlinie um unser Werk. Trotzdem sehen wir, dass diese überregionale Suche absolut weiter zunehmen wird, insbesondere dann, wenn wir auch sehr spezialisierte Funktionen besetzen möchten. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dazu berichten, dass das Unternehmen hier sehr unterstützend war, als ich mich dann eben zum Umzug nach Gummersbach entschieden habe. Wir bieten neuen Beschäftigten dann eben einen angesprochenen Relocation Service, der je nach Einzelfall auch bis hin zur Unterstützung bei der Wohnungssuche gehen kann, so wie bei der eben berichteten spanischen Kollegin. Und unser regionales Netzwerk hier bietet wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld mit einer Vielzahl öffentlicher, privater Schulen. Das Gesundheitssystem der Region gilt wirklich als ausgezeichnet. Und wir werben natürlich auch damit, das Landleben ist toll, aber wir haben selbstverständlich auch eine kurze und gute Anbindung nach Köln, wenn man dann doch mal wieder ein städtisches Umfeld braucht. Wir versuchen also durchaus, die Vorzüge auch der Region immer wieder in den Gesprächen auch hervorzuheben.
Ja, apropos Vorzüge, das führt uns direkt eigentlich zur nächsten Frage, denn Sie haben gerade auch schon in einer vorherigen Antwort über das Thema Kontinuität, auch über Sicherheit und Bedarf an oder Bedürfnis nach Sicherheit auf Seiten der Arbeitssuchenden oder Arbeitnehmer gesprochen. Viele Menschen assoziieren mit Familienunternehmen ja eine gewisse Traditionalität, eben wegen dieser Kontinuität, die durch die Familie als Mehrheits- oder sogar Alleineigentümer und dann gegebenenfalls eben wie in Ihrem Fall auch operativ leitenden Familie gegeben ist. Das kann man ja als Vorteil oder als Nachteil auslegen, je nachdem, wie das Setting ist, die Situation ist und auch wen man gewinnen möchte. Also das kann kontinuierlich sein und Sicherheit geben, das kann auch langsam sein. Wie schätzen Sie sozusagen dieses Thema Traditionalität für Schmidt und Clemens ein und auch für die Menschen, die Sie gewinnen wollen?
An unseren Standorten werden Sie tatsächlich überall drei Worte finden, die unser Wertesystem, wie ich finde, sehr, sehr gut beschreiben. Und das ist Passion, Innovation and Tradition. Also wir klammern die Traditionalität überhaupt nicht aus. Unsere Leidenschaft, also Passion für Edelstahl, bringt uns immer wieder dazu, neue Innovationen wirklich auch zu ermöglichen in diesem Bereich. Und dabei kommt uns dann unser ungeheurer Erfahrungsschatz zugute, den wir aus der Tradition aber ziehen und aus den sehr langjährigen Beschäftigungsverhältnissen überwiegend. Und wir hören oft, dass Familienunternehmen, hatten wir auch anfangs schon, als Sie eingeleitet haben, schon mal angerissen, häufig in Generationen denken und nicht in Quartalen unbedingt. Das finde ich für Schmidt und Clemens sehr zutreffend. Wir haben ein langfristiges, vorausschauendes Denken und das sichert den Bestand des Unternehmens. Und gleichzeitig sind wir aber sehr aktiv auch in der Nutzung von Trends und Innovationen, um uns hier wettbewerbsfähig und modern aufzustellen. Wir sprechen also, glaube ich, durchaus beides an. Aber die Traditionalität ist für uns eins unserer Werte und auf das möchten wir auch sicherlich nicht verzichten.
Ja, das ist total spannend. Und Frau Bischoff, vielleicht könnten wir da mal den Bogen etwas weiter über das eine Unternehmen Schmidt und Clemens hinaus spannen. Stichwort Traditionalität als Asset oder als Nachteil. Wie nehmen Sie das wahr, dann gerade jetzt eben vielleicht auch bei den Unternehmen, die sich beim Karrieretag engagieren? Und stimmt das überhaupt mit der Traditionalität?
Ja, da muss man natürlich zuerst einmal sagen, dass jetzt Familienunternehmen nicht gleich Familienunternehmen ist. Also zwischen einem wirklich mittelständischen, sagen wir mal, Handwerksbetrieb auf dem Land mit circa 50 Mitarbeitern und einem Global Player wie jetzt zum Beispiel Haribo oder natürlich auch Schmidt und Clemens, da liegen natürlich Welten und das Ganze unterscheidet sich. Aber ganz klar kann man nach wie vor sagen, dass eine lange Unternehmenshistorie auch mit Traditionalität im Bewerbermarketing nach wie vor bei der Mitarbeitergewinnung hilft. Und ja, gerade bei Unternehmen, die jetzt eher in den ländlichen Gegenden sitzen, wie es aber bei ja, sehr vielen Familienunternehmen der Fall ist, da merken wir immer wieder, dass es besonders helfen kann, wenn man eben darauf verweist, dass viele MitarbeiterInnen teilweise dann schon in der dritten oder vierten Generation bei ihnen angestellt sind. Und wenn man dann eben meistens ja auch die Unternehmerfamilie in diesem Ort kennt und was Frau Fischer ja auch schon gesagt hatte, dass man damit dann eben auch einen verlässlichen Arbeitgeber verbindet, was heutzutage ja auch immer wichtiger wird für die BewerberInnen. Genau, wenn man jetzt natürlich dann ganz große bekannte Unternehmen wie jetzt Haribo anschaut, da ist dann natürlich die Historie auch ein großes Marketing-Tool, was dann genutzt wird. Also von daher ist Traditionalität auf jeden Fall ein wichtiges Tool bei den Familienunternehmen. Und für unsere Reihe Arbeitnehmermarkt, für die wir in unserem Karriere im Familienunternehmen-Magazin aktuell jede Woche bei uns einen Beitrag online veröffentlichen, da haben wir eben mit recht vielen Familienunternehmen sprechen dürfen. Und ja, die haben uns da ganz klar wiedergespiegelt, dass man eben auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen muss, deren Wünsche umsetzen muss. Und ja, da sieht man ja aktuell auch, dass sich wirklich einiges tut und viele dieser Bedürfnisse werden halt hauptsächlich auch der Gen Z dann zugeschrieben, aber ja, die Bedürfnisse wie jetzt eben Mobile Work, Homeoffice oder auch Work-Life-Balance, die werden natürlich auch von den älteren Generationen gefordert. Und ja, was den MitarbeiterInnen dann heute natürlich auch immer wichtiger ist, ist diese Sinnhaftigkeit oder eben Purpose, wie man es ja auch immer mehr hört bei ihrer Arbeit. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, auf den die Unternehmen eingehen müssen. Ja, ich wollte jetzt nur noch hinzufügen, dass eben natürlich von dieser aktuellen Arbeitsmarktsituation, die Unternehmen zum Umdenken zwingt, das natürlich auch ein Vorteil für die Unternehmen sein kann, weil halt nachhaltige Unternehmen natürlich auch deutlich besser dann aufgestellt sind für die Zukunft und man eben sagen kann, dass Unternehmen, die sich mit den ganzen Transformationen aktuell beschäftigen, natürlich da sehr gut aufgestellt sind und wenn man das nicht tut, dann auch die lange und bewegte Tradition nicht unbedingt helfen kann. Also da muss man natürlich auch noch andere Faktoren mit einbeziehen und nicht nur auf die Traditionalität setzen.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, Frau Fischer. Ich hätte tatsächlich, hatte ich auf meinem Zettel noch stehen, so zum Thema, welche Benefits sozusagen können Sie so bieten? Jetzt mit der Vorlage von Frau Bischoff würde ich vielleicht mich direkt mal auf die Rolle des Themas Nachhaltigkeit spezialisieren wollen. Weil wenn man hört, Zulieferer für die petrochemische Industrie, da ist vielleicht auch jemand erstmal abgeschreckt. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Schmidt und Clemens, natürlich dann auch in Bezug auf die Fachkräftegewinnung.
Ja, gerne. Also als Gießerei haben wir natürlich einen recht großen CO2-Fußabdruck und den werden wir auch ganz bestimmt niemals komplett neutralisieren können, in der nächsten Zeit zumindest mal nicht. Aber wir haben schon eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um hier optimierter arbeiten zu können. Wir haben beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf einigen unserer Gebäuden installiert. Wir versuchen, unsere Ofentechnologie von fossilen Brennstoffen auf elektrische Heizsysteme umzustellen. Da gibt es also durchaus schon einige Maßnahmen, die wir selbst ergriffen haben. Aber unser Geschäftsmodell bietet hier derzeit noch einen recht begrenzten Handlungsspielraum. Trotzdem ist uns Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und wir helfen insbesondere durch unsere innovativen Produkte unseren Kunden dabei, deren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir haben dieses Thema für uns also schon erkannt. Und wir möchten hier auch kontinuierlich weiter an uns arbeiten, an unseren Prozessen arbeiten, an dem, was wir unseren Kunden auch anbieten können, weil uns auch sehr bewusst ist, dass diese Fragen häufig auch gestellt werden. Ja.
Vielleicht, um mal sozusagen auf dieses Thema Wandel und Generation noch ein bisschen mehr einzugehen, Frau Fischer, man sagt so leicht, Deutschland ist Ausbildungsland. Ich glaube, das kann man auch immer noch sagen, weil natürlich klar, Deutschland mit seiner Vielzahl auch an Ausbildungsberufen und Möglichkeiten berühmt eigentlich dafür ist. Womöglich ist Deutschland nicht Weiterbildungsland. Ich weiß gar nicht, wie Sie zu der These stehen würden. Aber Sie haben nämlich gerade ganz zu Beginn des Gesprächs schon mal über Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter gesprochen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal fragen, wie bearbeiten Sie denn bei Schmidt und Clemens diese Themen Weiterbildung und oder lebenslanges Lernen? Was machen Sie da?
Wir bei Schmidt und Clemens haben eine eigene Akademie für Aus- und Weiterbildung tatsächlich. Da haben wir zwei Teams installiert. Zum einen für unsere betriebliche Berufsausbildung, aber genauso auch für die betriebliche und überbetriebliche Fort- und Weiterbildung. Wir bieten interne und externe Seminare, Trainings, Coachings. Wir haben einen jährlichen Weiterbildungskatalog, den wir regelmäßig auch an die Bedarfe der Kolleginnen und Kollegen anpassen. Wir fragen also hier ab, gibt es bestimmte Themenfelder, mit denen sich unsere Beschäftigten dann im laufenden Geschäftsjahr intensiver beschäftigen möchten, natürlich berufsbezogen und betriebsbezogen. Wir haben eine eigene Lernplattform, die heißt bei uns Skills. Und hier können wir auch extern eingekaufte Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen digital anbieten oder eben auch im Rahmen von Blended Learnings. Gerade laufen auch Überlegungen, diese Themen, die wir hier in Deutschland für uns schon erkannt haben und auch umgesetzt haben, auch stärker international mit den Töchtern gemeinsam auszubauen. Und wir unterstützen auch ganz klar externe Weiterbildungswünsche unserer Beschäftigten. Wenn sie denn einen Stellenbezug haben, beispielsweise indem wir betriebliche Freistellungen vornehmen für Prüfungen, für die Vorbereitung, für die Teilnahme an entsprechenden Seminaren und Trainings oder aber auch, dass wir in Einzelfällen auch Kostenübernahmen zusichern. Und gerade in Bezug auf die anstehenden Projekte zur Automatisierung und Digitalisierung, die wir ja angesprochen haben, haben wir Überlegungen angestellt, wie wir eben unsere gewerblichen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig abholen und einbinden können, um da auch ganz gezielt Hemmungen und Ängste, die auch völlig nachvollziehbar sind, wie ich finde, weil wir alle noch nicht genau wissen, wo denn die Reise wirklich hingehen wird mit der künstlichen Intelligenz, die immer stärker auch Einfluss nimmt. Da möchten wir gerne frühzeitig einfach Hemmungen abbauen oder gar nicht erst entstehen lassen und schauen, wie wir die Menschen da abholen und mitnehmen können, wo sie gerade stehen und dann eben mit uns gemeinsam in die Entwicklung nehmen.
Ja, vielen Dank. Frau Bischoff, vielleicht direkt mal an Sie den Ball weitergegeben. So diese breite auch einfach Altersstruktur, die Frau Fischer gerade ja aufgemacht hat mit dem, was sie beschrieben hat. Inwiefern ist das für Sie beim Karrieretag ein Thema? Ich meine, man stellt sich bei Karrieremessen das Publikum üblicherweise eher was mit 20 vorne vor. Ist das noch so oder stellen Sie da auch einen Shift fest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, bei uns ist es nicht unbedingt so, wie man sich es vielleicht typischerweise vorstellt. Wir merken schon, dass die BewerberInnen und KandidatInnen auf dem Karrieretag Familienunternehmen tendenziell etwas älter werden. Bei uns kommt es dann natürlich immer noch ein bisschen auf die Nachfrage von den Ausrichtern und von unseren Partnerunternehmen drauf an, weil wir sozusagen im Vorfeld die KandidatInnen mit den Needs unserer Partnerunternehmen matchen und dementsprechend dann auch immer das Bewerbermarketing anpassen. Und ja, so ganz grob gesagt, haben wir immer so ein Drittel HochschulabsolventInnen, ein Drittel Young Professionals und ein Drittel Professionals. Aber wir merken wirklich, dass besonders gefragt gerade so die Zielgruppe der Young Professionals ist. Die haben dann meist eben schon so 1 bis 2 berufliche Stationen hinter sich, wissen demnach auch schon mehr, in welche Richtung sie gehen wollen. Und ja, das ist aktuell eben sehr gefragt. Zudem natürlich auch immer Leute aus dem Technologiebereich. Da dürfen sie dann auch gerne jünger sein, weil die einfach immer sehr gefragt sind. Und ja, ansonsten, was man vielleicht beim Karrieretag auch noch ganz gut sieht, ist, dass auch wenn jetzt ein Bewerber vielleicht auf dem Papier top aussieht, mit der perfekten Ausbildung, wenn es dann aber vom Mindset nicht zusammenpasst mit dem Familienunternehmen, dann ja, bringt es auch nicht unbedingt was. Und hier bieten wir eben den Unternehmen diese Möglichkeit, dass man sich halt die BewerberInnen gezielt raussuchen kann und eben da auch tiefer ins Gespräch gehen kann vor Ort bei der Messe, als man es vielleicht sonst machen könnte. Und das ja, schätzen unsere Partnerunternehmen eben bei diesem Format immer sehr. Aber deshalb sind die Zahlen vielleicht auch jetzt nicht für größere Entwicklungen unbedingt repräsentativ, weil wir da natürlich schon auch ein besonderes Format haben. Genau. Und ja, wenn man vielleicht nochmal auf die Internationalität kurz zurückkommt, da merken wir auch bei dem Karrieretag Familienunternehmen immer sehr gut, dass eben das bei den Bewerbern sehr positiv ankommt, dass man vielleicht von deutschen Familienunternehmen in erster Linie nicht erwartet, dass sie auch so viele internationale Standorte haben und sich die BewerberInnen dann immer sehr positiv darüber äußern, dass hier ihnen eben auch diese Möglichkeit gegeben wird, wenn man gern mal ins Ausland möchte, dass man das auf jeden Fall auch in Familienunternehmen eben sehr gut umsetzen kann.
Mhm. Danke. Frau Fischer, ich habe ja ganz zu Eingangs gesagt, dass gerade eben bei auch von der Familie operativ geführten Unternehmen der Personalwechsel ganz an der Spitze oft erst nach einer Generation ist, also vergleichsweise selten jetzt verglichen mit einem durchschnittlichen, nicht familiengeführten Wirtschaftsunternehmen. Das kann viel Stabilität bieten, darüber haben wir gesprochen. Es kann auch Veränderungsprozesse verlangsamen. Gleichzeitig ist es ja so, dass in Deutschland, ich vermute auch, dass das also ein Asset sozusagen natürlich auch schon von Made in Germany schon immer war, dass man produzierenden Unternehmen leicht unterstellt, dass sie so 50 Jahre lang an einer Schraube rumoptimieren, bis die ins Detail perfekt ausgetüftelt ist. Die ist auch zu 100% zuverlässig und da ist auch für Fehler kein Raum. Das kann ja auf Mitarbeiter auch einen hohen Druck erzeugen und im Ernstfall vielleicht sogar Innovationen hemmen. Sehen Sie da einen Kulturwandel? Wie ist das bei Schmidt und Clemens?
Ja, das stimmt sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle. Wir haben das vor Jahren auch schon erkannt, dass es einen entsprechenden kulturellen Wandel braucht. Und wir haben bereits mit unserer Ambition 2020, das sind immer so grob 5-jährige Strategieprojekte, die wir da zusammenfassen in einer strategischen Unternehmensausrichtung. Diese Ambition 2020, die haben wir vor knapp 10 Jahren ins Leben gerufen. Und darauf wurde bereits eine neue Innovationskultur ausgerichtet und es wurde darauf gebaut, dass wir genau diese Innovationskultur schaffen und etablieren, um schneller zu werden, um die Schwarmintelligenz auch aus unserer Belegschaft zu nutzen und genau da die tollen Ideen einfangen, wo sie entstehen, nämlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen. die Experten für ihre jeweiligen Aufgaben sind. Und inzwischen organisieren wir mit unserem Format Innovation Now und unserem Idealisten-Team regelmäßige Kampagnen zu verschiedenen Themen und haben hier auch schon eine Menge toller Ideen bekommen, von denen wir auch einige umgesetzt haben. Aus der aktuell laufenden Ambition 2025 hat sich da zum Beispiel ein Projekt entwickelt. Das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich es für sehr wichtig und relevant halte, genau das, was Sie angesprochen haben, anzugehen. Wir möchten nämlich hin zu einer noch offeneren Fehlerkultur. Und daran arbeiten wir jetzt. Unsere Führungskräfte wurden dazu alle abgeholt, eingebunden. Die tragen diese Ideen in ihre Teams. Entsprechende Workshops finden da statt. Und es geht natürlich hier auch immer klar um den Punkt, es vorzuleben. Und das erlebe ich tatsächlich so, dass wir hier auch über Dinge, die einfach mal nicht so gut gelaufen sind, auch sprechen können. Und trotzdem haben wir uns hier erstmal auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man nie fertig ist, sondern immer noch besser werden kann.
Frau Bischoff, wie würden Sie das denn jetzt in der Breite sozusagen wahrnehmen? Wächst das Bewusstsein für zum Beispiel das Thema Fehlerkultur und auch die Kommunikation darüber? Also ich stelle mir vor, man kann ja als Aussteller auf so einer Veranstaltung wie dem Karrieretag auftreten mit komm in unseren Club genialer Ingenieure oder Ingenieurinnen, oder man kann eben auch sozusagen offener fürs Experiment sein, sage ich mal. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine. Also sehen Sie da bei den Unternehmen einen Wandel in der Kommunikation auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass dieses Bewusstsein auf jeden Fall immer weiter am Wachsen ist. Wir haben es jetzt auch wieder gemerkt, als wir eben für unsere Themenreihe im Karriere- und Familienunternehmen Online-Magazin befragt haben, dass eben gerade so auf oberster Ebene und auch im Personalbereich schon wirklich sehr gut verstanden wurde, dass Fehler auch Chancen sein können und dass eine gesunde Fehlerkultur auch eben zu einem gesunden Unternehmen mit dazugehört. Klar muss man dazu auch sagen, dass die Leute, mit denen wir eben gesprochen hatten, jetzt mehr auf oberster Personal-Geschäftsführerebene waren. Da ist natürlich dann schon die Herausforderung, dass man so einen Wandel hin zu einer höheren Fehlerkultur auch wirklich in alle Bereiche des Unternehmens übersetzt bekommt. Klar, so ein Kulturwandel, das braucht dann Zeit, weil es natürlich eine große Sache ist. Und da ist es natürlich dann schon auch an den Führungskräften, dass sie sozusagen dieses Umdenken an die anderen Ebenen im Unternehmen weitergeben und die Leute da eben auch mit an die Hand nehmen, sie dahingehend schulen, damit dieses Bekenntnis zur Fehlertoleranz dann eben nicht nur ein reines Lippenbekenntnis bleibt, sondern man es natürlich auch aktiv im Unternehmen lebt. Aber generell kann man sagen, das Bewusstsein wächst auf jeden Fall. So viel können wir sagen. Und genau, auch in unserem kommenden Magazinthema sprechen wir jetzt zum Thema Unternehmenskultur. Da merken wir das eben auch, dass dieser Wandel da ganz klar aktiv ist aktuell.
Vielleicht zum Thema Fehlertoleranz einerseits. Man könnte vielleicht das, wenn man es so euphemistisch drehen will, auch sagen Start-up-Mentalität. Das könnte uns zum Abschluss nochmal zurück zu dem Thema Gen Z bringen. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Das passt ja auch zu dem, was Sie ganz eingangs gesagt haben, Frau Bischoff, mit dem, wer gibt hier eigentlich den Ton an? Welchen Shift erwarten Sie oder erleben Sie sogar auch schon von dieser Generation?
Ja, also wenn man jetzt die Gen Z sich anschaut, ist es natürlich so, dass die mit ihren Forderungen da auch ein anderes Selbstbewusstsein mit sich bringen, einfach weil sie ja keine andere Situation kannten, also eben nie die Situation vom Arbeitgebermarkt, mit der mussten sie sich nie wirklich beschäftigen. Aber wenn man sich dann die Dinge anschaut, die eben gefordert werden, dann sind es sicherlich auch Sachen, die auch bei den Vorgängergenerationen schon vorhanden waren, die auch da schon auf der Wunschliste standen. Da hat es halt so ein bisschen dann mehr oder weniger an der Marktmacht gefehlt, dass man das eben durchsetzt. Also nach wie vor sind eben Dinge wie respektvolles Miteinander, dann eben gerade diese sinnstiftende Aufgabe bei der Arbeit, aber auch nach wie vor faire Bezahlung, gesunde Work-Life-Balance. Also diese Punkte sind nach wie vor immer noch aktuell, auch bei der Gen Z. Und von daher wäre es jetzt auch falsch zu behaupten, dass dieser Culture Shift eben jetzt stattfindet, weil die neue Generation ganz anders denkt als die Vorgängergeneration. Oder wie man es ja auch manchmal hört, die Gen Z sei irgendwie fauler. Da kann man auch aus aktuellen Studien aufzeigen, dass eigentlich eher so die Babyboomer-Generation die ist, die auch vermehrt im Homeoffice arbeiten möchte und auch mittlerweile mehr in Frührente geht. Von daher muss man zur Gen Z sagen, dass es eine sehr gut ausgebildete Generation ist, die auf jeden Fall auch arbeiten möchte und viel bewegen kann. Und dass es eben jetzt natürlich auch an den Arbeitgebern ist, dass man dafür die attraktiven Rahmenbedingungen schafft.
Das ist, spielt den Ball direkt weiter an Sie, Frau Fischer. Wie nehmen Sie das aus der Arbeitgebersituation, weil Schmidt und Clemens war?
Ja, also ich kann schon sagen, dass wir feststellen, dass die Generation Z jetzt an einigen Stellen andere Bedarfe hat als die Generation vorweg. Aber ohne das jetzt hier in einen Allgemeinplatz verwandeln zu wollen und auch ohne da jetzt jeden aus einer Generation A oder B in einen Topf werfen zu können und zu wollen. Wir hören aber in Auswahlgesprächen tatsächlich immer häufiger Fragen nach, wie Frau Bischoff auch sagte, sinnstiftender Arbeit, also wirklich, warum soll ich das machen? Was ist eigentlich mein Anteil dann, also meine Arbeit als Teil des großen Ganzen? Wir hören auf jeden Fall eine stark gestiegene Anforderung nach Flexibilität inhaltlich und örtlich und auch einen sehr hohen Stellenwert von eigenständiger Arbeit. Ja, aber auch eine sehr klare Vorstellung dazu, dass es ein Leben neben dem Job geben muss und dass da die entsprechende Work-Life-Balance, einfach auch die Möglichkeit, sich selbst da auch zu verwirklichen, schon eine große Rolle spielt. Und wir haben die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, durchaus angenommen. Wir haben also beispielsweise unsere Regelungen zu mobiler Arbeit, die es, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich vor der Corona-Pandemie so nicht gegeben hat, aber inzwischen sehr klar etabliert. Und wir haben uns auch mit den sich ändernden Anforderungen in Bezug auf unsere Führungsleistung auseinandergesetzt und das in unsere Führungskräfteentwicklung einfließen lassen, weil wir schon wahrnehmen, dass es da Unterschiede gibt. Ob jetzt wirklich die aktuelle Babyboomer-Generation sich bei uns früher in die Rente verabschieden möchte, das würde ich so tatsächlich bei Schmidt und Clemens nicht unterschreiben wollen. Wir haben aus dem Tarifvertrag heraus durchaus eine Option zur Altersteilzeit, ja. Aber die Generation, die seit 40 Jahren hier eben nicht im Schwerpunkt digitalisiert und automatisiert körperlich gearbeitet hat, die hat vielleicht auch andere Voraussetzungen, die sie über die Berufsjahre hinweg für sich erlebt haben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir da immer ganz individuell hingucken. Es gibt auf jeden Fall nicht, die Generation Z ist immer so und die Generation X und Y waren immer so, sondern es ist schon ein fließender Übergang, glaube ich.
Das ist das perfekte Schlusswort. Wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sonja Fischer und Hanna Bischoff dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Sehr schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Danke auch.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr lesen wollen zu den Themen HR im Familienunternehmen oder auch zu Nachfolge, Führung oder Governance, dann kann ich Ihnen das Wir-Magazin für Unternehmerfamilien ans Herz legen, Print oder als E-Paper. Alle Informationen finden Sie unter www.wirmagazin.de oder Sie abonnieren uns gleich hier und sind automatisch wieder mit dabei, wenn es das nächste Mal heißt, wir reden mit. Wir freuen uns.